Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn jemand sagt, mein Leben ist ein einziger Kompromiss, dann sagen viele wahrscheinlich dazu, du arme Socke, kannst du dich nicht wenigstens mal in einer Sache richtig durchsetzen? Der Philosoph und Biologe Andreas Weber, der würde aber wahrscheinlich sagen, du machst das ganz richtig, denn Kompromisse sind das eigentlich Menschliche. So habe ich jedenfalls sein neues Buch verstanden, Warum Kompromisse schließen heißt das. Und das ist vielleicht gerade besonders aktuell wegen der vielen Kompromisse, die wir gerade wegen Corona machen müssen. Seien Sie willkommen, Herr Weber.
Hallo, guten Morgen.
Liege ich richtig? Würden Sie den mit dem durch und durch kompromisslosen Leben beglückwünschen?
Also wenn er das so sagt, dann meint er wahrscheinlich, dass er in seinem Leben überhaupt nicht er selbst sein kann. Und dann würde ich ihn natürlich auch nicht beglückwünschen und würde sagen, dein Problem ist nicht, dass du Kompromisse machst, sondern dein Problem ist, dass du dich von Situationen oder anderen irgendwie so über den Tisch ziehen lässt, dass du einfach deine Bedürfnisse nicht umsetzen kannst. Also überleg erstmal, was ist eigentlich ein Kompromiss? Und dann wären wir schon beim Thema meines Buches.
Und in dieses Thema steigen Sie ein mit einer persönlichen Geschichte. Oder ich sage vielleicht erstmal dazu, Ihr Buch, das berührt ganz verschiedene Horizonte. Einmal das Persönliche, sogar Intime, das Politische kommt vor und sogar die Frage, zu welchem Kompromiss wir eigentlich als Menschheit kommen müssten oder zu welchen Kompromissen mit allen anderen Lebewesen oder allem anderen Lebendigen auf dieser Erde. Aber vielleicht ähnlich wie in Ihrem Buch ein Anfang mit einer persönlichen Geschichte. Sie erzählen am Anfang, was Sie in einer italienischen Bibliothek über den Kompromiss gelernt haben. Was denn?
Genau, ich habe ein Lebensstandbein in einem kleinen Dorf im Apennin und ich war inzwischen schon vor einiger Zeit dort eine Weile Hilfsbibliothekar, also eine sehr kleine Bibliothek in so einem schönen Gewölberaum und ich wurde dann also eingeführt von der Hauptbibliothekarin und es war nicht besonders schwierig, es ging alles per Hand und sie schärfte mir aber zum Schluss etwas ein, was mich ein bisschen stutzig machte. Sie sagte zu mir, wenn jemand also nur so ein paar Tage zu spät seine Bücher abgibt, dann muss der nicht unbedingt Strafe zahlen, du musst etwas walten lassen und sie nannte das Intelligenza, also Intelligenz und das hieß aber eigentlich so viel wie, guck dir genau an, wie seine Situation ist und beharre nicht auf dem Prinzip und das fand ich ein unglaubliches Geschenk.
Also mit einem Kompromiss reagieren auf die Situation.
Ganz genau, also eben nicht sozusagen ein Prinzip reiten, sondern angepasst und adäquat. Und das habe ich dann auch gleich verinnerlicht. Und ich war sehr froh, dass ich das machen konnte. Das war wirklich eine Einweihung.
Sie erzählen die Geschichte auch, um eigentlich uns Deutschen eins mitzugeben, weil Sie sagen, das ist genau das, was uns fehlt, diese Fähigkeit zum Kompromiss.
Ja, wir Deutschen sind traditionell, glaube ich, ein sehr kompromissloses Volk. Es gibt ja auch einige kompromisslose Schreckensgestalten in unserer Geschichte und auch die, bei denen man nicht weiß, sind es Lichtgestalten oder eher schwierige, sind auch immer kompromisslos. Also Kant und Luther stehen ja auch für das hier stehe ich und kann nicht anders. Also wir Deutschen haben diese Geschichte, die hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich unter dem Erziehungsdruck, sagen wir mal, der Alliierten gewandelt in diese Konsenskultur, die lange Zeit die Bundesrepublik geprägt hat, die aber jetzt unter starkem Beschuss steht, als sozusagen eben zu lasch und zu weich und zu verbogen. Und deswegen auch hier müssen wir wirklich genau hingucken, was ist eigentlich das Lebensförderliche an einem Kompromiss, denn das ist er, lebensförderlich.
Sie schauen sich an, was den Kompromiss in der Politik angeht. Da haben Sie so zwei Gewährsleute, auf die Sie sich beziehen. Also einer, von dem Sie sich abgrenzen, ist Carl Schmitt, der Staatsrechtsdenker, der für den eigentlich der Grundcharakter des Politischen in der Aufspaltung zwischen Freund und Feind liegt, also eben im Kompromisslosen. Ja. Aber die Denkerin, an die Sie sich sehr anlehnen, ist Hannah Arendt, das deutsche Genie des Kompromisses, schreiben Sie. Was macht Sie denn zu so einem Genie?
Ja, das habe ich jetzt natürlich stark akzentuiert bei ihr. Die ist ja eine sehr vielschichtige Denkerin, aber es ist eben in ihrem Denken eigentlich immer klar, dass sie das Humane aus der Beziehung heraus denkt und aus der Beziehungsfähigkeit. Und für sie ist Beziehung eben gerade nicht das unmittelbar sein Ding machen, sondern ein Zusammentreffen zweier genuin unterschiedlicher Wesen. Das ist auch sozusagen das, was Beziehungen immer politisch macht, weil man immer irgendwie einen Weg finden muss, miteinander auszukommen. Aber wenn man diesen Weg nicht finden würde, dann wäre es eben keine Beziehung. Das ist das Interessante. Und Hannah Arendt nennt das also, was erforderlich ist, das Zusammenhandeln. Und ganz anders die historische Gestalt Carl Schmitt, der sagt, Politik besteht eben gerade im Zerschlagen von Beziehungen. Beziehung, also im Herausschärfen der Polaritäten und dann möglichst im Eliminieren der anderen Seite. Deswegen ist er eben auch ein Stichwortgeber für die Nazis gewesen.
Und das ist ja auch interessant, wenn wir uns das mal anschauen im Blick auf die deutsche Politik der letzten 15 Jahre. Wir haben ja dieses Zeitalter der großen Koalition unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da gibt es ja die Lesart dafür, dass sich alle Unterschiede eigentlich abgeschliffen haben in dieser Zeit. Ja, die CDU ist immer sozialdemokratischer geworden. Die Sozialdemokraten haben alles mitgemacht in der großen Koalition. Die ehemals großen Volksparteien sind durch diese endlosen Kompromisse ununterscheidbar geworden. Und gerade das hat die politischen Ränder gestärkt, also Parteien wie die AfD. Das wäre eine fatale Wirkung von Kompromissen, oder?
Absolut. Ich glaube aber, dass wir auch dort, wenn wir den Schuldigen im Kompromiss finden, nicht richtig hingucken. Also erstmal möchte ich sagen, dass Angela Merkel sicherlich eine große Künstlerin des Kompromisses ist und durchaus auch im Sinne von Hannah Arendt. Und das wird man im Nachhinein, wenn sie abgetreten ist, wahrscheinlich sehen. Auch beim Brexit zum Beispiel ist ja Merkel immer diejenige, die sagt, ja, im Zweifelsfall müssen wir dann eben noch ein Stück denen entgegenkommen, obwohl es eigentlich falsch ist, damit wir dieses Zusammenhandeln finden. Es ist so, dass wir, glaube ich, sehen müssen, dass unsere derzeitige Politik sozusagen einen grundsätzlich faulen Kompromiss macht. Also ein fauler Kompromiss ist, wie man schon hört, eigentlich keiner nach meiner Definition, sondern sozusagen ein schädlicher Scheinkompromiss. Und dieser grundsätzliche faule Kompromiss liegt im totalen Primat des Wirtschaftlichen vor dem, was das Leben fördert und was auch das Zusammenleben der Menschen fördert. Und kein Politiker, der gewählt werden möchte, traut sich zu sagen, hey, wie der internationale Klimapanel sagt, wir müssen grundsätzlich etwas an unseren Beziehungen ändern. Das macht keiner. Und dadurch wird Politik immer zu einem Deal mit diesen Wahrheiten, die man anscheinend irgendwie nicht umrunden kann. Und dadurch ist sozusagen die Wahrheit immer gefährdet. Und das merken die Menschen. Die merken, irgendwie treffen die nicht die Wirklichkeit, die Politiker.
Können Sie uns das an einer konkreten Entscheidung vielleicht nochmal klarer machen, was Sie meinen, was da ein fauler Kompromiss ist?
Ja, kann ich sehr gut. An der neuen EU-Landwirtschaftsfinanzierung für die nächsten, ich weiß nicht genau wie viele Jahre, die als ökologischer Durchbruch gepriesen wird. Aber wie alle Kenner, alle Beteiligten unschwer erkennen können, auch Nichtkenner, ist es weiter ein Verbeugen vor den Interessen der Großgrundbesitzer, der agrarischen. Und es ist eben nicht ein Zusammenhandeln mit den anderen Geschöpfen der Bio- und Atmosphäre, mit denen wir irgendwie auskommen müssen, mit denen wir einen wirklichen Überlebenskompromiss finden müssen. Und das wird aber als Durchbruch verkauft. Es ist aber kein Durchbruch. Es ist schlicht einfach keiner. Und solche Sprüche werden natürlich von den Wählerinnen und Wählern erkannt und dann haben die insgesamt das Gefühl, die Politiker erzählen uns sowieso nicht, was los ist. Und das schürt dieses Aufruhrpotenzial in meinen Augen.
Und was wäre jetzt in Ihrer Lesart ein wirklicher Kompromiss? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, das Sie aufgebracht haben bei der EU-Landwirtschaftsregelung.
Glaube ich, müsste man tatsächlich auf dieser Hannah-Arendt-Beziehungsebene auffädeln. Und man müsste sich überlegen, dass wir als Menschen eben tatsächlich schon biologisch immer in Beziehung mit anderen Lebewesen existieren. Diese Beziehung ist ja existenziell. Wir wissen, wir müssen uns von ihnen ernähren. Und die Atmosphäre ist so etwas wie der geteilte Atemraum. Das ist sozusagen ein Ort, wo sich das alles austauscht. Und jetzt wäre der Gedanke tatsächlich, und das ist ein sehr ökologischer Gedanke, denn ein Ökosystem ist ja ein Beziehungssystem. Wie können wir denn jetzt mit anderen Lebewesen gute Beziehungen haben, in dem Sinn, dass unser Überleben und deren Überleben möglich wäre? So, das wäre der Grundgedanke. Und dann ist natürlich klar, dass eine zerstörerische Landwirtschaftspolitik einfach nicht funktionieren kann. Also das ist eben ein fauler Kompromiss für diejenigen, die eben keine Stimme haben in diesem Abkommen, also die nichtmenschlichen Lebewesen. Die werden dann überbalbiert, über den Tisch gezogen. Und gleichzeitig ist aber klar, dass damit natürlich auch die menschliche Zukunft auf dem Spiel steht. Und das wissen eben alle eigentlich. Und alle denken sich ja, also was ist hier eigentlich los? Und dann sind sie anfällig für einfache Lösungssprüche.
Mir ist aufgefallen bei Ihrem Buch, dass Sie sich, wenn Sie sich auf andere Denkerinnen und Denker beziehen, also über Hannah Arendt haben wir zum Beispiel gesprochen, dass es recht häufig Stimmen sind, die aus Afrika kommen oder aus der afroamerikanischen Community. Wie kommt das?
Ja, das kommt daher, dass ich eigentlich Gewährsleute suche, um diese Übermacht dieses, sagen wir, eines Weltverständnisses zu hinterfragen, dass die Menschen als sozusagen einzig vernünftige Akteure in einer Welt der stummen Objekte sieht. Und ich brauche also sozusagen Inspiration aus dem aus der Reihen der derjenigen, die sich mit so etwas wie Kolonialisierung beschäftigen und die im Grunde genommen versuchen, denen, die sehr wohl ein Recht haben auf gleichwertige Beziehungen, diese aber nicht kriegen, sich diese Beziehungen zu erkämpfen. Und das ist natürlich klar, dass wir dann auch erstmal bei den Menschen, bei Minderheiten Aktivisten suchen müssen. Und nun war, während ich geschrieben habe, auch George Floyd getötet worden und diese Black Lives Matter-Proteste gingen los. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich auch letztlich der Schrei danach, dass die herrschende weiße Mehrheit endlich wirklich einen Kompromiss macht und die anderen nicht bloß abspeist. Also wir sind da sozusagen mitten in dem Geschehen. Und das ist also so aktuell gewesen, das konnte ich einfach nicht mit reinnehmen.
Aktuell ist natürlich auch die Corona-Pandemie logischerweise. Auch auf die beziehen Sie sich an einer Stelle in Ihrem Buch und sagen da, dass der Ausbruch des Coronavirus Ihre Überlegungen auf verstörende Weise bestätigt. Wie meinen Sie das?
Ja, Corona ist eine ökologische Krise, ein ökologisches Desaster. Denn das Virus ist aus den Tieren in die Menschen übergesprungen, weil Menschen den Tieren zu sehr auf den Leib gerückt sind durch Abholzung, durch einfach ökologische Übergriffigkeit. Das wusste man auch. Das war sozusagen klar. Das war erwartbar. Und insofern ist eben auch Corona eigentlich ein Resultat von schlecht geführten Beziehungen. Also in einer Welt, in der versucht wird, Gegenseitigkeit herzustellen, würde das nicht passieren. Es ist sozusagen der Rückschlag von unfairen Beziehungen, der immer auch denjenigen, der glaubt, sich das rausnehmen zu können, trifft. Und in der Situation sind wir jetzt.
Wir sind ja gerade zu ganz vielen Kompromissen gezwungen, gerade mit den neuen Verordnungen, die heute bekannt geworden sind. Machen wir gerade sowas durch wie eine Schule des Kompromisses unter dem Zwang der Pandemie?
Ja, das wäre zu wünschen. Es ist immer die Frage, wie viel wir verstehen sozusagen von dem, was uns gerade passiert. Und das Faszinierende bei Corona ist ja, dass im Grunde genommen ein Aspekt des gelungenen Kompromisses klar wird, nämlich, dass ein solcher Kompromiss immer Leben zu schützen hat. Also ein Kompromiss, der sich gegen Lebendigkeit wendet, ist kein Kompromiss. Und unter diesem Aspekt, glaube ich, können wir auch viele Haltungen und Handlungen in der Corona-Krise und in der Hygienepolitik sehen. Es geht um das Schützen von Lebendigkeit und es geht um das Schützen von Gegenseitigkeit und Gemeinschaftlichkeit. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Zielrichtung.
Warum Kompromisse schließen, so heißt das Buch von Andreas Weber. Im Duden Verlag ist das erschienen mit 120 Seiten. Glaubt man gar nicht bei dem Themenspektrum, das wir jetzt hier aufgerissen haben.
Ich hätte mehr schreiben können, ja.
Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.